So, irgendwie schimmert mir so golden und silbern und Diamanten gerade vor den Augen. Ein bisschen so eine kleine Schatzkiste tut sich ja vielleicht tatsächlich heute auf, ne, wo dann solche Worte einfach hingehören. Wir werden ja miteinander dran denken, wie das nur so war, damals vor 75, Frau Hofmann, 75, 70, 60, 50, 25 Jahren. Und ist immer für uns als Gemeinde ja auch der Anlass, dass man selber nochmal dran denkt, na, wie war denn das eigentlich, als du dich dann irgendwie da reingewirscht hast in den Konfirmandenanzug? Passt er noch? Die Eltern hatten ja nicht so die große Aufregung mit dem Konfirmationskleid, oder war das auch schon aufregend? Für die Mädels? Gab nicht, ne? Und es war klar, es war schwarz, ne? Also das ist ja heute eine größere Aufregung, ne? Also was zieht man denn nur an, und da werden die Läden gestürmt und so weiter. Ja, dann war das, wir haben vorhin beim Einzug mit den Vorderen nochmal uns kurz da beschlossen, naja, man müsste das ja eigentlich dann auch wieder üben, wie das dann ging mit dem Einzug und was man nur dann zu machen hat im Konfirmationsgottesdienst und wo man dann nur sitzen muss. Ich wüsste gleich gar nicht, wie man das mit solchen großen Jahrgängen überhaupt macht, dann hier in der Kirche. Wo haben Sie denn gesessen als Konfirmanden? Gerade Sie Diamanten. Auch hier vorne oder an der Seite? Ja. Also es war so einiges dann eben doch ein bisschen anders, ne? Die heutigen Jahrgänge sind ja kleiner, ne? Also wir haben jetzt, in diesem Jahr waren es 5, die den Konfirmanden- und Taufvorbereitungskurs da abgeschlossen haben. Ich sehe ein paar Einzelne hier mit sitzen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, das werden mal der nächste Jahrgang, da werden es 9 sein. Das sind so die Zahlen, die wir heute haben. Also Sie waren ja im Diamantenjahrgang, wie viel waren es, 60 oder sowas? Ja, 70 sogar, ne? Da frage ich mich ja immer, wo haben Sie den Konfirmandenunterricht gemacht? Ja. Im Kantorat. Also wir müssen es behalten, das Kantorat. Genau, und dann war dieser besondere Gottesdienst hier gewesen. Also wie gesagt, es hat sich einiges verändert, wer lange nicht hier war. Ich hatte vor 3 Jahren die große Ehre, diesen Altartisch neu einzuweihen. Da stand ja viele Jahre eigentlich so eine Übergangslösung dann dort. Ne? Und dann ist mal dieser extra für unsere Kirche sehr sorgfältig vom Steinmetz gemachte Altar hier reingebaut worden. Jetzt sind wir gerade noch am Tüfteln. Also wir werden denn auch die entsprechenden Ausstattungsstücke auf den Altar da draufkommen. Na, das sind jetzt auch alles Übergangslösungen, und das wollen wir einfach gut überlegen, dass das genau dann auch passt in unsere Kirche hinein. Es ist, im Äußeren ändert sich so manches. Sie haben sich ja auch geringfügig geändert, so im Äußeren, ne? Ja. Das ist aber alles nicht so tragisch. Also was ich Ihnen versichern kann, wer jetzt lange nicht in Wittgensdorf in der Kirchgemeinde war, das ist eine tolle Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, die Jesus lieb hat, die sich immer wieder stellt auf die Fundamente, die wir haben durch die Heilige Schrift, und die betet und die gerne auch in Gottesdienst kommt, und ne, wo wir miteinander heute auch Gemeinde sind. Ne, wir haben ja immer so die schrecklichen Prognosen jetzt vorgerechnet gekriegt, ne, wo sich das nur hin entwickelt. Aber wir können mit Fug und Recht sagen, also die 150, 200 Leute, die Gemeinde von innen tragen, also ne, die dabei sind, die sich engagieren, die mittun, ne, die hat es durch die Zeiten gegeben, und die wird es auch weiterhin geben. Selbst wenn die Namensliste kürzer wird, ne, die eben eingetragene Mitglieder sind. Aber die Leute, da haben wir überhaupt keine Sorge, dass wir da auch nicht da auch einen Bestand haben. Und den haben wir eigentlich nicht der Statistik wegen, sondern weil wir wissen, na, Gott ist doch derjenige, der zur Gemeinde ruft und der Gemeinde trägt und hält. Und es gibt eine göttliche Garantie. Die haben wir für ganz wenig im Leben, ne, dass wir eine göttliche Garantie haben. Aber wir haben eine göttliche Garantie, dass die Gemeinde Jesu Christi, dass die bestehen bleiben wird. Also Wer nochmal überlegt, wo der sichere Hafen ist für alles im Leben, ich glaube, da gibt es keinen wichtigeren Hinweis als den. Ne? Also es zerrinnt uns so vieles, aber Jesus Christus mit seinen Fundamenten, mit seinem Wort, mit seinen Bergen, dazu gehört Gemeinde, der bleibt stehen. Sie haben damals in dem Konfirmationsgottesdienst das Glaubensbekenntnis gesprochen. Das werden wir dann auch wieder machen im Rahmen des Gebetes für Sie und Ihrer kleinen Einsegnung. Dann kam die Frage von Ihrem jeweiligen Pfarrer, willst du in diesem Glauben bleiben und wachsen? Ne, da haben sie alle ja mit Gottes Hilfe gesagt. Der Zusatz mit Gottes Hilfe finde ich sehr wichtig, ne, weil wissen wir selber, was mit unserem menschlichen Ja so alles passieren kann. Aber wenn wir die Hilfe Gottes immer hinzubitten, dann haben wir eine richtige Bitte getan. Dann haben sie wahrscheinlich ihre Urkunde auch bekommen im Gottesdienst und den Konfirmationsspruch drauf. Darf ich mal kurz fragen, wer kennt denn seinen Konfirmationsspruch? Also bitte nicht aufsagen, sondern bloß, wer ihn noch parat hat. Also ich kenne meinen noch. Gut, also wer nicht mehr parat hat, gucken Sie einfach nochmal nach. Heute dürfen in der Regel sich die jungen Leute den Spruch selber raussuchen. Immer das Angebot, dass sie den auch sich aussuchen lassen. Sie haben den damals ausgesucht, gekriegt. Ne? Aber ich kann Ihnen versichern, ne, ich habe das ja, bin ja auch schon ein paar Jährchen im Dienst, ne, ich habe das über viele Jahre dann auch so gehandhabt und das hat immer richtig viel Zeit gebraucht und Arbeit gekostet, ne, dass man sich überlegt, ne, was gibst du dem jetzt mit? Sag ich mein doch, weil ich mich damals massiv drüber geärgert habe, nicht über den ersten Teil, sondern über den zweiten. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, Psalm 73, letzter Vers. Da habe ich mich drüber gefreut. Und dann hat mir mein Pfarrer ein bisschen reingewirkt, dass ich verkündige all dein Tun. Der hat mir als 14-Jährigen gesagt, Gerhard, du wirst mal mein Nachfolger. Ach, da habe ich mich immer geärgert. Aber im Grunde hat er irgendwie dann doch recht gehabt. Und ich weiß nicht, ob der Heilige Geist da schon mal ihm da ein bisschen was in sein Gehirnskessel da reingegeben hat. Und er mir das mit 14 schon ins Stammbuch geschrieben hat, ne, dass ich verkündige, Jesus Christus, all dein Tun. Ne, so, nun mache ich das schon ein paar Jährchen. Dann sind sie gesegnet worden hier, ne, und alle in irgendeiner Form gekniet und ne, der Segen Gottes zugesprochen worden mit der auch so wertvollen Geste, dass da mal die Hand auch zu spüren ist. Ne, und hoffentlich der Pfarrer nicht die Frisur zerruschelt, ne, aber dass die Hand zu spüren ist. Ne, und das meint ja nichts anderes als, dass wir irgendwie jetzt uns vor Augen führen, ja, das ist eine Berührung Gottes. Ich bin ja nicht Gott, ne, aber dass wir durch die Berührung hindurch was spüren, ne, was eben von woanders herkommt, was nicht aus unserem Herzen kommt, sondern ne, die Berührung Gottes, sein Segen, seine Zuwendung mitten hinein in meine Lebenssituation. Deswegen ist es so was Kostbares, wenn wir auch an den wichtigen Punkten unseres Lebens einfach den Segen Gottes suchen. Ich weiß nicht, wer es so praktiziert wie wir es zu Hause gemacht haben. Wir haben ganz oft unsere Kinder gesegnet. Manchmal so ganz schnell, ne, wenn sie aus dem Haus gegangen sind zur Schule, ne, dass sie schnell nochmal gesegnet worden sind. Wir haben gezielt den Segen Gottes gesucht, auch in schwierigen Situationen, Krankenhaus oder irgendwas, ne, dass wir dann nochmal da einfach Gott um seinen Segen gebeten haben. Es ist ja nie umsonst, dass wir zu den Hochzeiten den Segen Gottes suchen oder auch zum Ehejubiläum den Segen Gottes suchen. Ne? Weil da irgendwas hinzukommt zu dem, was wir menschlich machen können. Sehr viel kostbare Dinge. Also irgendwie schimmert es gerade so ein bisschen nach Schatzkästchen und ja, vielleicht können Sie den Deckel ein ganzes Stück weit aufmachen, dass so die Schätze einfach wieder lebendig werden. Es ist interessant, dass wir in unseren deutschen Gepflogenheiten für die großen Jubiläen dann so diese Edelmetalle und sowas da nehmen, ne, also Silber und Gold und dann kommt Diamant, der Edelstein und dann springt das eigenartigerweise, dann kommt nämlich Eisern, ne, und dann kommt Steinern und dann kommt Gnade. Ne. Also Frau Hofmann, ich glaube, Sie haben heute Gnadenkonfirmation. Ich habe leider nicht nochmal nachgeguckt, aber 75 ist, glaube ich, die nach unseren Ausdrücken die Gnadenkonfirmation. Ne? Das ist schon auch so ein bisschen ein Fingerzeig. Naja, also glitzern tut's mal eine Weile, aber irgendwie kommt's ja nicht auf das Glitzern an, sondern es kommt auch auf das an, was fest ist und was beständig ist und was eben Stahl ist, ne? Und was Stein ist. Und noch am meisten hinten dran kommt's darauf an, dass wir die Gnade Gottes haben. Ne? Dort ist im Grunde alles aufgehoben. Wir haben heute ein Bibelwort, Das habe ich ausgesucht aus der Bergpredigt. Und da geht es um die Schätze. Wer Bibel dabei hat, mitlesen möchte, das ist Matthäus Evangelium, Vers 19. Und ich habe verschiedene Verse hier mal herausgenommen, weil es sonst ein bisschen lang wird. Ich lese mal das, was hier von Jesus so Originalton überliefert worden ist. Und wenn wir uns so vorstellen, da sind diejenigen schon da anwesend, die Jesus gezielt gerufen hat in seine Nachfolge. Die ersten Jünger sind dort mit da. Und es sind aber immer auch Leute drumherum. Und das waren ganz normale Menschen. Und es ist offensichtlich eine sehr bewegende Situation gewesen, dass Jesus Christus dann als junger Kerl, ne, und nur wenige Monate zum damaligen Zeitpunkt schon irgendwie öffentlich aktiv, als junger Kerl irgendwie das schafft, den Menschen die Herzen zu berühren. Mitten hineingesprochen in das Leben. Und hier bei diesen Zeilen geht es darum, ja, was brauchen wir denn zum Leben? Ja, und was sind denn die eigentlichen Schätze im Leben, das eigentlich Kostbare? Ich darf mal vorlesen, Matthäus 6, ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Bis Vers 33 bin ich gekommen, unter ein bisschen Weglassung. Das sind die Bibelnutzer. Wir dürfen mit Recht annehmen, dass diese Botschaft von Jesus Christus, dass die eine ganz eigentümliche Kraft entfaltet hat. Und ich glaube, dass sie das tut von Anfang an bis zum heutigen Tag. Woran liegt denn das? Weil ganz offensichtlich Jesus bei den Leuten das Herz berührt. Das sind ja klare Worte, die er dort spricht, herausfordernd und mal eine total andere Sicht auf das Gewohnte. Sie sind mitten hineingesprochen in das Leben und in die Fragen des Lebens und stellen das aber irgendwie auf den Kopf, was wir Menschen so normalerweise denken. Und irgendwie hat man trotzdem den Eindruck, ja, so stimmt das dann aber, wie es da Jesus sagt. Hat er irgendwie recht? Eigentlich stellt er ja mein Leben nicht auf den Kopf, sondern irgendwie stellt er das ja eher auf die Füße, ne, dass die Dinge richtig rum werden. Er spricht ja an, unsere Schätze auf Erden, ja, mit dem sehr nüchternen Nachsatz, wo sie halt Motten und Rost fressen. Also, wir haben sehr viel Kraft und Zeit reingesteckt und viel Herzblut und dann ist es irgendwie zerronnen. Also, ich vermute mal, dass wir hier alle miteinander irgendwie da unser Liedlein davon singen können. Ne, haben wir vielleicht ein Haus gebaut, so unser Lebenswerk. Und keins von den Kindern will rein. Das teure Auto, ne, lange gespart, Kredit vielleicht drauf aufgenommen. Und dann hast du einen Crash und das schöne Blech, ne, alles im Eimer oder großer Schaden. Hast du dein mühsam zusammengespartes dann auf Sparbuch gelegt und dann kriegst du halt gesagt 0,00 irgendwas Zinsen oder ist man ja noch froh, dass man nicht hier noch Negativzinsen bezahlen muss, ist ja auch nicht mehr weit. Ja. Und dann wirst du vielleicht arbeitslos oder musst ins Pflegeheim und innerhalb kürzester Zeit ist es dahin. Also je älter wir werden, umso mehr werden wir eigentlich sagen müssen, naja, also Motten und Rost und Inflation und Börsenspekulanten und wer auch immer, ne,
die fressen das ja wohl und die haben große Mäuler, ne, und kriegen da viel verschlungen von all dem, was uns irgendwie mal wichtig und wertvoll gewesen ist. Als je älter wir werden, umso klarer können wir das wohl sehen. Ob wir immer klüger werden, das ist mal noch die zweite Frage. Ne? Also, dass man mal dann sagt, naja, also nun kann ich das nochmal machen und noch einmal und noch einmal und am Ende wird vermutlich wieder was Ähnliches rauskommen oder ich steige mal um und setze da auf ein anderes Pferd. So viel vertane Lebenszeit, so viel fehlgeleitete Energie in Dinge, wo eigentlich schon am Anfang irgendwie hätte klar sein können, ja, Motten und Rost fressen das irgendwie. Jesus sagt hier, sammelt ihr mal Schätze im Himmel. Fragt man sich natürlich, was soll denn das nun sein? Ja, was müssen wir da machen, um einen Schatz im Himmel zu sammeln? Das erklärt Jesus hier an dieser Stelle nicht weiter. Es muss aber ganz sehr damit zu tun haben, was am Ende bleibt und an anderer Stelle von ihm nur wieder sehr deutlich gesagt wird. Also es bleibt dir am Ende, wenn dir mal alles dann aus den Händen genommen ist, es bleibt dir am Ende dein Glauben, es bleibt dir die Hoffnung, und zwar an das Richtige, Jesus ist unsere Hoffnung, und es bleibt dir die Liebe. Und die Liebe ist das Größte unter ihnen, ne? Wird, wissen wir, auch als Bibelwort laut und deutlich gesagt. Zuletzt wird uns der Herr mal fragen, du hast du mich lieb? Und das ist dann der eigentliche Schatz angesprochen. Du Menschenkind, hast du mich eigentlich lieb? Ich bin immer schon dein Vater. Hast du das angenommen für dich selber oder wartet das irgendwie eine Handbreit vorbei? Und deinen Nächsten, hast du den lieb gehabt? Das werden die Fragen sein, die am Ende gestellt werden und die irgendwie uns die Richtung weisen, was da gemeint sein muss mit diesem Schatz im Himmel. Da gehört unser Herz hin. Und dort ist es wirklich gut aufgehoben. Wir wissen es ja wohl, was die Schätze auf Erden, was die für Unruhe machen. Ne? Und was die auch für Fragezeichen immer mit sich tragen und wie viel Unsicherheit letztlich dahinter steht. Und dass die uns nicht in Wirklichkeit zufrieden machen können und in Sicherheit bringen können, wissen wir eigentlich. Und deswegen redet Jesus so deutlich und eindeutig und klar, du, es ist wirklich viel besser, wenn du dir den Schatz im Himmel sammelst. Dort ist dann Ruhe für dich. Dort kannst du bleiben und wachsen. Ja? Konfirmation. Dort kannst du bleiben und wachsen. Dort ist die Stelle, wo es inneren Frieden gibt. Wo der Ankerplatz für deine Seele ist. Konfirmation, das Festmachen, ne? Den Anker werfen an die Stelle, die wirklich den Anker halten kann. Dort ist dein inneres Zuhause. Es kann viel falsch laufen im Leben. Das tut es leider oft auch. Und oft hat es damit zu tun, dass wir unser Herz an das Falsche gehängt haben. Das ist dann viel Schmerz und viel Enttäuschung und große Scherbenhaufen. Wir reagieren dann oft so, dass wir unser Herzen dann eben verschließen, ne, und uns irgendwie einkapseln in uns selber, weil wir nicht nochmal Neues verkraften würden. Das ist aber auch keine Lösung. Weil diese Panzer, die wir um unser Herzen legen können, die zerbrechen am Ende auch. Und sie tun uns nicht gut und zwängen ja unser Herz auch bei allem Guten ein, wenn wir diese Alternative dort suchen würden. Gott ist einer, der sehr behutsam immer mal wieder anklopft an unsere Herzen. Auch an alles Wundgeschlagene. Auch an alles, wo wir uns da vielleicht hinter irgendwelche Kapseln zurückgezogen haben. Dass er anklopft, behutsam, aber ausdrücklich. Da kommt der große Gott und tut das in meinem kleinen Leben. Mein kleines Herz mit all seinen Verzagtheiten und mit dem Quatsch, der da vielleicht drinne sein mag und mit seinem Mut und mit seinem Übermut. Da kommt der große, barmherzige Gott und er klopft an bei mir kleinen Menschen an mein Herz. Mit seiner abgrundtiefen Liebe zu uns. Mit so viel Gnade und Barmherzigkeit. Und dann kommt dieser Zuspruch von Gott und diese große Einladung. Gib mir, du Menschenkind, gib mir dein Herz. Du musst es in Sicherheit bringen. Bei mir ist es in Sicherheit. Dort ist Heilung da und Heil für dein Herz. Dort ist der Frieden, den du so ersehnst. Und wirst du nirgendwo anders finden. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das ist die schönste und wichtigste Aufgabe im Leben, dass wir unsere Herzen in Gottes Hände geben. Das ist die schönste und wichtigste Aufgabe im Leben, dass wir unsere Herzen in Gottes Hände geben. Wir haben alle noch ein bisschen Zeit dazu. Ja, also wie lange wissen wir nicht. Ja, aber jetzt sind wir hier und wir haben noch Zeit dazu. Ja, wir sagen immer, na, das ist Gnadenzeit, die uns Gott irgendwo dann auch schenkt. Wir haben noch Zeit dazu. Also wenn da jetzt irgend so was ist in Ihrem Herzen, eigentlich müsste ich das mal noch in Sicherheit bringen bei Gott, ne, dann haben wir noch Zeit dazu, dann tun Sie das. Das ist ein stilles Gebet oder suchen sich jemanden, ne, der das mit Ihnen zusammen macht, dass unsere Herzen wirklich in Sicherheit sind und wirklich geborgen sind und dass Frieden ist und dass Heilung einzieht und dass die Wunden und die Scherbenhaufen, dass die in Reparatur gehen beim großen Gott. Das ist die schönste und wichtigste Aufgabe im Leben. Es berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich diese Rede von Jesus Christus über die Notwendigkeiten des Lebens lese und wo Jesus dann dort den Knackpunkt festmacht. Also ich habe jetzt hier viel übersprungen von dem, wo es so um das tägliche Leben geht. Also was ziehe ich denn an und was esse ich denn nur und wo wohne ich denn und solche Sachen. Das wird ja alles angesprochen, das habe ich übersprungen. Also es geht um die Notwendigkeiten des Lebens und es berührt mich zutiefst, zu lesen, wo Jesus den Knackpunkt setzt, wenn er genau darüber spricht. Also nicht über irgendwelche Zusatzsachen oder ferne Zeiten oder sowas, sondern er spricht über die klaren Notwendigkeiten unseres Lebens hier. Und dann kommt der Knackpunkt. Ich weiß doch, dass all das zum Leben dazugehört. Aber ihr braucht eine bestimmte Sache. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Weil ich das alles weiß, worum es im Leben geht. Ich bin nicht weltfremd, ne? Kann Jesus mit Fug und Recht sagen. Er hat das Leben ausgekostet und durchlitten bis in die tiefsten Tiefen. Weil ich das alles weiß, sage ich dir dieses eine. Du Mensch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und was dort Recht und Ordnung ist, dann wird es sich alles hinten anstellen, wird alles euch zufallen. Es gibt das Wort Zufall in der Bibel nicht. Ich habe extra mal nachgeguckt. Also gibt es ja diese Wortkonkordanzen, wo jedes Wort der Bibel dann aufgelistet ist. Es gibt das Wort Zufall nicht. Es gibt wenige Male das Wort, dass dir etwas zufällt, also das Verb dazu. Und das ist einer der ganz wenigen Stellen. Wenn es darum geht, dass einem Menschen etwas zufällt, dann. Also wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet haben, wenn das vorn ansteht, dann fallen uns die Dinge zu. Also die erste Sorge, komme ich denn in den Himmel? Also nicht ein Zusatzschwänzchen für besonders Fromme oder irgendwas, sondern die erste Sorge, damit wir durchs Leben kommen, komme ich denn in den Himmel? Also wie geht denn das mal aus? Das ist doch eigentlich richtig. Ich muss doch so denken. Das ist doch ein Unsinn, wenn ich irgendwie so vor mich hinlebe und am Ende geht's schief. Sondern es muss doch irgendwie klar sein, am Ende muss das gut werden, muss das richtig sein. Da muss was stehen. Erste und wichtigste Frage, komme ich denn in den Himmel? Und wie? Und wie mache ich das? Dass unsere Herzen bei Gott sind. Dass unsere Seele ihren Ankerplatz bei Gott gefunden hat. Dass wir zuerst uns dort festmachen. Zuerst mein Seelenheil. Zuerst mein Seelenheil. Der Friede, den ich so brauche für mein Herz und der das Leben ordnen wird. Damit wir ja nichts verwechseln. Also das sagt uns Jesus für den Umgang mit uns selber. Das hat er jetzt hier nicht gesagt für den Umgang mit anderen. Also mal was konstruiert. Da sehe ich, dass da jemand eine Not hat, und dann sage ich dem, der Herr wird es alles gut machen und ich kann dir mal was sagen über den Ankerplatz deiner Seele oder so. Das meint Jesus nicht, sondern da wäre es vielleicht mal dran, dass in die konkrete Not eine konkrete Hilfe kommt. So hat es ja Jesus auch gemacht. Er hat Gesundheit geschenkt und er hat zugehört und er hat die dunklen Mächte vertrieben, die über dem Leben herrschen, und hat zu essen gegeben. Also was er hier sagt, ist, sagt der Menschen für den Umgang mit sich selber. Also für dich, für mich ist es wichtig, dass wir die Reihenfolge richtig beachten. Für die Wittgensdorfer wiederhole ich mich jetzt zum zigsten Mal, weil ich ja immer an dieser Stelle rede, von dem richtig geknöpften Hemd. Also Du kannst ganz fein ordentlich alles drei nach dann knöppeln, aber wenn du den ersten falsch geknöpft hast, ist es immer schief. Und deswegen redet Jesus mit Vorliebe über diesen ersten Knopf, der richtig geknöpft sein muss. Und das ist nur eben das hier. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und was dort nötig und wichtig ist, dann fällt euch das andere zu und es sortiert sich hinten dran. Konfirmation ist Festmachen im Glauben. Das meint das Wort. Und zwar an der richtigen Stelle, wo es wirkliche Festigkeit gibt. Damals haben sie das getan, hier in der Wittgensdorfer Kirche als junge Menschen. Da kann man das gar nicht in jeder Dimension erfassen. Das geht gar nicht. Verlangt auch keiner und erwartet auch keiner. Es ist ein richtiger Schritt und gut und hilfreich fürs Leben. Aber dass man es in der Tiefe ermessen kann, das kann im Grunde dort gar nicht nur in Ausnahmefällen stattfinden. Seitdem ist viel in ihrem Leben darüber hingegangen, über diesen Tag. Vielleicht ist auch viel verloren gegangen, weiß ich nicht, Sie wissen das. Verloren gegangen von dem, was wirklich unser Herzen hält und trägt, wo der Ankerplatz für meine Seele ist und wo der Schatz im Himmel ist. Es ist heute eine gute Gelegenheit, ich wiederhole mich, es ist eine gute Gelegenheit, dass wir die Dinge aus der Vitrine holen, dass wir den Staub da mal runterblasen, dass wir das, wenn es uns irgendwie ferngekommen ist, dass wir das ins Leben zurückholen, ja, was wirklich was taugt, was wirklich Kraft gibt, was wirklich Halt gibt, dass wir einen Knoten, der vielleicht sich gelockert hat, dass wir den neu festziehen, uns festmachen an den Halteseilen, die wir von Gott haben, dass wir vielleicht das eine oder andere mit Gott in Ordnung bringen, dass da Dinge, die schief sind in unserem Leben, zu anderen Menschen hin, dass wir die Zeit nutzen, um das in Ordnung zu bringen. Und dann glänzt es. Ja, dann glänzt es wirklich. Dann wird es nämlich wieder der Schatz, der uns nahe ist in unserem Leben. Silber und Gold und Diamanten. Und wir spüren, es ist fest wie Stahl. Es ist fest wie Stein. Und es ist die große Gnade Gottes, die uns dort aufleuchtet. Sein Frieden, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.